Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Heute mit Kerstin Gulden. Kerstin Gulden hat in Tübingen, München und London Philosophie, Literatur und internationale Kommunikation studiert. Seitdem hat sie in London, München und Brüssel gearbeitet, unter anderem als Pressesprecherin und in der Kulturförderung. Mehrere Jahre war sie in der Jury des Literaturpreises der deutschen Wirtschaft. Für ihr Jugendbuchdebüt Fair Play erhielt sie ein Stipendium des Förderkreises der SchriftstellerInnen in Baden-Württemberg. Der Roman wurde mit dem Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Für Litcast liest Kerstin Gulden ihren Text Karrierefräulein.
Karrierefräulein. Barfuß in Unterwäsche stehe ich im Londoner Nobelkaufhaus Selfridges. Ich warte. Endlich schiebt sich eine Hand vorbei am Vorhang. Violetter Stoff baumelt am Zeigefinger, mehr Gänseblümchenblütenblattrand als Veilchen. So zart, dass Feen ihn tragen würden. Oder Prinzessinnen. Und Mädchen, die sich als das eine oder andere verkleiden. Ich nehme das Kleid an mich. Das Neonlicht bringt die Schmucksteine auf den Nägeln zum Glitzern, als sich die Hand mit einem Winken aus der Umkleidekabine zurückzieht. Jetzt sieht das Kleid nach weniger aus. Nicht viel mehr als eine Schnur ist es, mit Fetzen dran. Ich versuche, mich hineinzuwinden. Irgendwas, das zu bedecken wäre, liegt immer frei. Bist du soweit? Die Stimme, die zur Hand gehört, klingt ungeduldig. Gleich. Schritte gehen weg. Ich bin allein. Aus dem Kabinenspiegel schaut mich jemand an, der ich nicht sein will. Vielleicht brauche ich eine größere Größe? Nein, das Kleid sitzt. Es passt meinem Körper. Nur mir passt es nicht. Da ist einfach zu wenig Kleid an dem Kleid. Rausgehen sollte ich jetzt, weil sie da auf mich warten, will aber nicht. Nicht so. Ich kann nicht anders. Behutsam, dann energischer, beginne ich das Kleid wieder von meiner Haut zu lösen. Manchmal ist es leichter reinzukommen als raus. Das Kleid hängt jetzt schräg an mir. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, welches Loch für einen Arm gedacht ist, welches für den Kopf, für die Beine und welches einfach zum nackte Haut gucken. Hoffentlich zerreiße ich das Ding nicht, sonst muss ich es noch bezahlen. Ich habe doch keine 1360 Pfund Gucci, sagt das Etikett. Noch einmal probiere ich es, schlängle mich durch das Dickicht aus Bändern und Chiffon. Endlich bin ich raus. Unschuldig schaukelt das Kleid an meiner Hand und nun, da ich es losgeworden bin, frage ich mich, ob das richtig war. Ich will wieder in meine Hose schlüpfen, in mein Jackett, nach draußen gehen, ein anderes Kleid vorschlagen, nein, verlangen. Am besten einfach so tun, als hätte ich das Kaufhaus nie betreten. Aber wenn ich gleich mit meinen eigenen Sachen die Kabine verlasse, verspiele ich meine Chance auf einen Job, den ich dringend brauche. Denn ich befinde mich, leicht angetrunken, in einem Vorstellungsgespräch. Nein, ich arbeite nicht als Model. Trotzdem hängt meine Karriere an diesem Kleid. Es ist 1,5 Wochen her, dass mich meine Jobsuche in einen Loft im East End führte, der nur aus Säulen, Luft, Licht besteht und matt-weiß lasierten Dielen für ein bisschen Bodenhaftung. Ich dachte, hier gehöre ich hin, hier will ich sein. Die PR-Agentur, bei der ich mich vorstelle, hat bekannte internationale Kunden. Ich bin am Beginn meiner Karriere. Nachdem ich von Haus aus über keinerlei Kontakte verfüge, brauche ich große Marken auf meinem Lebenslauf, deren Popularität auf mich übergeht. Die meisten im Portfolio der Agentur sind aus der FMCG-Branche. Fast Moving Consumer Goods. Konsumgüter des täglichen Bedarfs. Waschmittel, Deo, Getränke, zu Deutsch Schnelldreher. Das erste Gespräch ist knapp, aber innig. An seinem Ende bekomme ich eine vorläufige Zusage, eine mit Bedingung. Es ist kurz vor Weihnachten und ich werde zum Christmas-Do für den Kunden eingeladen. Man will sehen, ob wir zurechtkommen, ich und der Kunde. Schließlich lässt man jede neue Nanny erst einmal probesitten. Die Weihnachtsfeier beginnt mit einem späten Mittagessen beim Sterne-Italiener. Kara ist da, meine zukünftige Chefin, die ich bereits kennengelernt habe. Außerdem ein entzückendes Wesen namens Carly, meine Assistentin in spe und Nichte des Agenturchefs, John, ebenfalls anwesend. Der Kunde sind zwei. Der Chef der britischen Niederlassung und sein Marketingleiter. Mächtig in Gebaren und Körperumfang ist der Chef. Sein Angestellter dagegen klein und schmal. Er sieht aus, als hätte er an die Steckdose gefasst. Konstant überraschter Ausdruck und dünnes Haar, das in alle Richtungen absteht. Dabei nicht gegelt, sondern schwerelos, wie Bleistiftstriche von einem Kind gezeichnet, dem die Gesetze der Physik fremd sind. Ich weiß nicht mehr, wer die Idee hatte, das Spiel zu spielen. Die Regeln sind schlicht. Bringe den, der neben dir sitzt, dazu, etwas zu tun. Mein Platz zwischen Kara und Carly bedeutet, dass Kara mich und ich Carly dazu verleiten soll, die Aufgaben der anderen zu erfüllen. Die werden reihum gestellt, Teambuilding und so. Meine erste ist einfach. Der Mächtige flüstert sie Kara ins Ohr. Nachdem der Tag die zweite Runde eines Vorstellungsgesprächs ist, bin ich im Hosenanzug mit hochgesteckten Haaren eingelaufen. Kara folgt mir auf die Toilette. Vorsichtig und forsch, wie eine Zunge am wehen Zahn, tasten ihre Worte ab, ob es für mich okay ist, wenn ich meinen Haarknoten löse. Damit verstößt Kara gegen die Regeln. Es geht darum, den anderen vor der Gruppe durch verbales Taktieren zu steuern, ohne dass er es merkt, was dann mit viel Spaß für den Aufgabensteller verbunden ist, der entweder unter die Arme greifen oder dagegen arbeiten kann. Absprachen sind verboten. Aber vielleicht erkennt sie, die Erfahrene, schon jetzt, welches Terrain wir betreten, will testen, inwieweit ich dafür zu haben bin. Klar mache ich das, ist meine Antwort. Ich bin einfach nur froh, dass ich nicht zu Schwererem herausgefordert werde, zu etwas, bei dem ich mich blamieren und dann, noch schlimmer, den Job nicht kriegen könnte. Zurück am Tisch improvisieren wir. Kara fragt, wie lang meine Haare sind. Ich nippe an meinem Wein. Sie sagt, zeig doch mal. Ich krümle Brot in den dafür vorgesehenen Teller. Immer schön Spannung aufbauen. Dann ziehe ich die Haarnadel raus, so ganz nebenbei. Tada! Alle klatschen. Das ist als Reaktion nicht schlecht für ein Vorstellungsgespräch, denke ich, und nehme noch einen Schluck Wein, um mir selber zu gratulieren. To let one's hair down hat neben der wörtlichen Bedeutung eine zweite. Sich locker machen. Das setzt den Ton für alles, was jetzt kommt. Wir verlassen das Restaurant. London leuchtet für uns an diesem Nachmittag. Die Weihnachtsdekoration verwandelt die Stadt in Disneyland. Der Stuck, der an den Fassaden pappt, schmeckt bestimmt süß. Die Lichterketten, zu enormen Sternen geformt, sind wirkliche Himmelskörper in unserer Welt. John fährt alles auf, was der Mächtige und der Schmächtige und ich uns von einem Sugar Daddy im Vergnügungspark wünschen könnten. Zunächst führt er uns ins Dorchester, berühmt für seine promilastige Gästeliste und seinen Afternoon Tea. Alles voll, sagt die Bedienung. Darauf hat John nur gewartet. Gönnerhaft verlangt er nach Jane. Während wir auf, wie ich später erfahre, seine Schwester, Carlys Tante, warten, die die Marketingabteilung des Hotels leitet, geht die John-Show in die nächste Runde. Werbepausen gibt es nicht. Schließlich ist das hier sowieso ein einziger Spot für ihn und die nach ihm benannte Agentur. John glaubt, Robert De Niro auf einem der Sofas zu entdecken, brabbelt was von einem früheren Treffen im New Yorker Soho House und dass er unbedingt Hallo sagen muss. Ich habe keine Ahnung, ob wirklich De Niro da saß. Aber wer immer es war, er ist zu höflich, um Johns Hand nicht zu schütteln. Ich mag John. Er ist der Inbegriff eines Hustlers. Kein verzärtelter Upper-Class-Sprössling, der von Eton über Cambridge an die Spitze eines Konzerns weitergereicht wurde, sondern jemand, der in London den Weg zu seinem Glück selbst geebnet hat. Mit der gleichen Planierraupen-Mentalität, mit der er jetzt Robert De Niros Privatsphäre und die Warteliste für einen Tisch platt macht. Als Jane wenig später auftaucht, geleitet sie uns zu einer Sitzecke. Flächen werden hier mit Stoffbahnen erstickt. Alles ist mit irgendwas bezogen oder behangen, die Wände, die Fenster, der Boden, die Stühle, der Tisch. Dreckiges Orange trifft auf Gold und Olivgrün, nur gelegentlich auf einen Sprenkel Weiß oder Glas oder Marmor zum Atemholen, sonst Brokat, Seide, Samt, dazu Blumen, überall pudrige Blumen. Der Raum erinnert mich daran, warum ich diese Stadt liebe, in der solche Opulenz friedlich neben krattligen Hinterhofclubs existieren kann. Niemand nimmt es einem übel, wenn man alles gleichzeitig mag. Hier findet jeder seine Nische und doch bleibt keiner auf sie festgelegt. Jetzt will ich mich in Plüsch und Sämigkeit sinken lassen. Natürlich bietet John auch wieder Champagner an. Dieses Mal lehne ich ab. Eifriges Prickeln passt nicht zu meinem Darjeeling mit Milch, Clotted Cream und Erdbeermarmelade auf Scones. Die anderen trinken weiter. Gegen 6 brechen wir auf. Nun wäre das ein würdiger Abschluss gewesen. Bisschen Tee, bisschen Cucumber-Sandwich, schönen Abend noch allerseits, nett war's. Der Mächtige und der Schmächtige, die extra aus East Sussex nach London gekommen sind, wollen aber noch nicht ins Bettchen. Also schleppen wir uns weiter durch die Stadt, vorbei am Grosvenor Square, Richtung Oxford Street. Das Spiel läuft nebenher, wie ein gutmütiger Rottweiler, dem wir ab und an einen Tennisball zuwerfen. Wenn er ihn auffängt und zurückbringt, fantastisch. Aber wenn nicht, ist es auch nicht tragisch. Der Kern des Spiels hat sich verschoben, ist längst nicht mehr die Kunst, mit Witz und Charme jemanden zu beeinflussen, ohne dass dieser es merkt, die Quintessenz unseres Metiers. Nun geht es schlicht darum, ob sich der Ausführende traut. Hier dem Maroni-Mann ein Umsonstschmankerl abzuschwatzen, da einer Passantin, die mit uns an der Ampel wartet, ins Ohr zu pusten. Irgendwann landen wir im Selfridges. Wo sonst sollte unser Ausflug enden als in dem Kaufhaus, das ein Amerikaner dem Briten gab, damit sich alle mal als Royals fühlen können. Ich soll Carly dazu bringen, eine Perücke anzuprobieren. Sagt mir jemand, wer ist egal jetzt? Die Reihenfolge halten wir schon lange nicht mehr ein. Also wird Carly rothaarig. Die anderen machen mit. Mit blonder Mähne zeigt sich der glatzköpfige John und die Freude ist groß. Immer öfter zückt der Schmächtige sein Handy, um die Gaudi festzuhalten. Das erste iPhone kommt in einem Jahr raus. Mitte der Nullerjahre redet niemand von Selfies und diesen neuen Konsumtempeln, die andere Amerikaner schaffen würden, damit sich alle wichtig fühlen können. Twitter gibt es genauso wenig wie Instagram und Facebook ist noch nicht in Europa angekommen. Wir machen uns keine Gedanken darüber, was mit den Aufnahmen passiert. So steigt unsere Truppe sorglos, Rolltreppe für Rolltreppe, immer den Champagnerblasen nach, bis wir ganz oben ankommen. Dort, wo die edelsten Marken, Gucci, Chloé, Marni, nicht mehr nur eigene Ständer haben, sondern eigene Boutiquen. In einer Sitzecke bestellt John Häppchen und, richtig, Champagner. Ach, Absacker, denke ich und bin froh. Ich bin ausgelaugt und zufrieden. Der Tag war ein goldener. Mit der Vorgesetzten auf der Toilette verschwestert, mit dem Agenturchef und seiner Nichte gelacht, den Mächtigen und den Schmächtigen unterhalten, allen gezeigt, dass man umgänglich, aber kompetent ist, ein paar clevere Bemerkungen gemacht, denn man hat ja was im Kopf, den anderen zugehört, denn man ist ja ein Teamplayer, dabei gut gegessen, gut getrunken und zwischendrin sogar ein bisschen Spaß gehabt. Kara stöbert mit den Kunden in der Gucci-Boutique und ich warte darauf, dass sie zurückkommen und das Ende der Weihnachtsfeier einläuten. Aber als sie sich um die Sitzecke versammeln, hat der Schmächtige noch eine letzte Aufgabe für mich. Ich soll ein Kleid anprobieren, das er und der Mächtige ausgesucht haben. So also gerate ich in den Clinch mit dem Gucci-Lappen, den ich von mir weghalte, als würde er triefen. Wieder Schritte, Seufzen, das nicht der seufzenden Erleichterung bringen, sondern gehört werden soll. Von mir in dem Fall. Die Glitzerhand reißt den Vorhang zur Seite. Alles klar? Fragt Kara. Nein, ich kann das nicht tragen. Warum nicht? Passt nicht, lüge ich. Fein, sagt Kara und nach einer kurzen Pause. Würdest du ein anderes Kleid anziehen? Eines, das ich aussuche? Ich hatte fast vergessen, dass das hier immer noch ein Spiel ist. Und Kara verliert nicht gern. Sicher. Sie kommt mit einem eleganten Kleid zurück, bodenlang, schwarz, gemacht für eine Frau, die auf roten Teppichen geht. Dazu Schuhe, die mich fast 1,80 werden lassen, was bei meiner Größe nicht gerade einfach ist. Kleid und Schuhe passen wie angegossen. Mein Spiegelbild zwinkert mir zu. Jetzt finde ich gut, dass ich hier bin, habe das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Ich stecke die Haare wieder hoch. Ganz oben grenzt man sich gerne doppelt ab. Neben dem Sicherheitssystem des Kaufhauses gibt es ein zweites. Nur für die Gucci-Boutique. Als ich sie verlasse, löse ich den Alarm aus. Ich merke es nicht. Der Verkäufer rennt mir bis zur Sitzecke hinterher. Dort walzt John über seine Bedenken hinweg und will ihm ein Glas Champagner aufdrängen. Der Verkäufer lehnt ab, gibt seiner Kollegin jedoch ein Zeichen und sie schaltet den Alarm aus. Erst als der klebrige Ton stoppt, höre ich ihn. »Give us a twirl«, sagt der Schmächtige und richtet seine Handykamera auf mich. »Dreh dich um dich selbst.« Ich gehorche, drehe mich und drehe mich und je mehr ich mich drehe, desto weniger ist da ein Selbst, um das ich mich drehen könnte. Dafür Scham. Scham darüber, dass der Mächtige und der Schmächtige mich zu ihrem Geschöpf gemacht haben, dass ich das zugelassen habe und Fremdscham darüber, dass sie das wollten. Schnelldreher. Das Wort fühlt sich jetzt bitter auf der Zunge an. Als ich daheim ankomme, sie haben mich auf Firmenkosten in eine Limousine gesetzt, weine ich. Ich denke daran, wie ich aus der Umkleidekabine kam, Kara nirgends zu sehen war, ich dem Verkäufer das Kleid selbst zurückgab und nicht wusste, wem das Mitleid in seinem Blick galt. Mir oder seinem Designerstück, das von Leuten, die es sich nicht leisten können, entwertet worden war. Jetzt kommt die Wut. Ich rufe alle an, bei denen ich um diese Uhrzeit noch ungestraft durchklingeln darf. Meinen Freund, eine Freundin. Beide können nicht verstehen, warum ich so aufgebracht bin. Es ist doch gut gelaufen, also wirklich. Ich musste ein Designerkleid anprobieren. Na und? Den Job bekomme ich. Neues Jahr, neues Glück.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises der SchriftstellerInnen in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.